Die Kontroverse von Gottes Sohn und Menschensohn.
Ja, wir haben jetzt heute Vormittag darüber gesprochen, wo jeweils der Menschensohn und Gottes Sohn im Alten Testament und im Neuen Testament vorkommt. Und jetzt wollen wir darüber sprechen, wie der Zusammenhang zwischen Menschensohn und Gottes Sohn ausgebaut wird im Neuen Testament. Wie schon im Alten Testament angedeutet, haben wir es mit zwei endzeitlichen Vorstellungen bzw. Prophezeiungen in der jüdisch-semitischen Offenbarungsgeschichte zu tun, die sich auf das Leben und das Ende der Menschheit beziehen. Einmal haben wir den irdisch-eschatologischen Messias, der die Herrschaft und Befreiung auf Erden vollziehen wird, der aber auch priesterliche Kräfte in sich birgt. Das ist der Sohn Gottes. Zum anderen haben wir den himmlisch-eschatologischen Richter, der im Himmel mit den Engeln regiert und die Vollmacht der endzeitlichen Exekutive in sich birgt, wie Sünden vergeben, Gericht zu halten und ewiges Leben zu geben. Das ist der Menschensohn. Dass man diese zwei unterschiedlichen Größen in der jüdischen Tradition nicht unbedingt zusammenbringen konnte, soll kurz anhand der Geschichte der Erweckung des Lazarus von den Toten geschildert werden, in Johannes Kapitel 11. Als Jesus nach Bethanien kam, kam ihm Martha entgegen und er spricht zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. Martha antwortete ihm, ohne zu zweifeln: Ja, Herr, ich weiß wohl, dass er auferstehen wird. Aber, da fügt sie hinzu, bei der Auferstehung am jüngsten Tag. Soweit wusste Martha Bescheid über die Auferstehung der Toten in Analogie zu der jüdischen Tradition. Darauf offenbart ihr aber der Herr Jesus, dass er selbst die Auferstehung und das Leben ist und fragt sie anschließend: Glaubst du das? Die Antwort der Martha auf diese Frage wird nicht mehr eindeutig. Ja, antwortet sie: Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist. Aber merken Sie, sie antwortet nicht: Ja, ich glaube, dass Jesus die Auferstehung ist und das Leben. Sie nimmt darin keinen direkten Bezug auf die Behauptung Jesu. Nun könnte man meinen, sie würde jetzt glauben, trotz allem, dass Jesus den Lazarus auferwecken kann. Wenn man aber dann in Vers 39 weiterliest, wie sie ihm wehrte, den Stein vom Grab wegzuheben zu lassen, mit der Begründung, Lazarus sei bereits am Verwesen, wird deutlich, dass sie eigentlich die Behauptung Jesu, dass er die Auferstehung und das Leben ist, gar nicht geglaubt bzw. verstanden hat. Wohl hat sie an ihn als den Messias, also dem Sohn Gottes, geglaubt, aber ihn als den Herrscher im Himmel, der Gewalt hat über Tod und Leben, zu bekennen, das war für sie zu gewagt. Das konnte sie nicht, ja, das durfte sie als fromme Jüdin beinahe nicht glauben. Das genau war die Problematik, die Jesus unter seinem Volk, den Juden, vorfand. Sie hatten diese zwei unterschiedlichen Prophezeiungen, die sie nicht in eine Reihe bekommen konnten. Obwohl, wie bereits erwähnt, viele Stellen im AT einen fließenden Übergang in der Interpretation zwischen den beiden Hoheitstiteln erlauben würden, traute sich ein frommer Jude nicht, eine gewisse Grenze zu überschreiten, um dem gesalbten Gottessohn, dem irdischen Messias, überirdische Vollmachten zuzuschreiben, sprich Sünden vergeben und so weiter. Diese Vollmacht im Himmel blieb nach ihrer Auffassung allein dem Herrn Zebaoth vorbehalten. Somit war die Aufgabe Jesu insbesondere seinen Jüngern gegenüber, wie auch denjenigen, die ihm gefolgt waren, Schritt für Schritt zu zeigen und zu erklären, was der Zusammenhang zwischen diesen beiden eschatologischen Größen ist, die sich hinter den beiden Hoheitstitel Gottes Sohn und Menschensohn verbargen. Ein solches Beispiel finden wir im Johannesevangelium Kapitel 5, Vers 19. In dieser Perikope verkündet Jesus, dass der Sohn Gottes, der Messias also, die Vollmacht hat, das ewige Leben zu schenken, denen, die an ihn glauben. Den Beweis für diese Vollmacht des Gottessohnes liefert Jesus interessanterweise in Vers 27 mit der Begründung. Er, also der Vater, hat ihm, dem Sohn Gottes kommt ein Vers vorher, die Vollmacht gegeben, das Gericht zu halten. Warum? Weil er gerade der Menschensohn ist. Der Menschensohn ist die Begründung für Jesus, seinen Jüngern zu beweisen, warum der Gottessohn die Vollmacht hat, die Toten zu erwecken. Somit liefert der himmlische Menschensohn die theologische und eschatologische Grundlage dafür, dass der Sohn Gottes diese Herrlichkeit hält. Ohne die Verheißung des himmlischen Menschensohnes gäbe es keine theologische Grundlage dafür, dass der Sohn Gottes diese Vollmacht innehat. Wichtig ist hier zu bemerken, dass der Menschensohn hier so dargestellt wird, als ob es jeder Zuhörer wissen müsste. Haben die Zuhörer gewusst, was ihnen Jesus sagte, oder wollten sie es nicht glauben? Das ist die Frage. Wie viel haben sie gewusst, wie viel nicht? Genau genommen ist nach jüdisch-semitischer Tradition der Sohn Gottes, der Hamaschir, nur ein irdischer Mensch, nur in Klammer, der mit übernatürlicher Kraft gesalbt und ausgerüstet ist. Der Menschensohn dagegen ist der himmlische und Träger der göttlichen Kraft. Nur wenn sich der Menschensohn im Sohn Gottes befindet, ist der Sohn Gottes mit dieser göttlichen Vollmacht ausgerüstet. Das ist die prophetische Vorlage der Inkarnation Gottes in voller Größe. Denn hier passiert das, was kein Auge gesehen und was kein Ohr gehört hat. Der Menschensohn ist mit dem Gottessohn in der Person Jesus von Nazareth eins geworden. Das ist die Erfüllung der dualen Prophetie, die man als Monotheist nicht ohne weiteres in Einklang bekommen kann und die ohne die Gabe des Heiligen Geistes auch für uns nicht so ohne weiteres zu verstehen ist. Wie hat sich nun, Moment, da fehlt ein Teil, wie hat sich nun diese duale Prophetie verwirklicht im Evangelium? Was finden wir im Evangelium vor? Es gibt eigentlich zwei Hauptkonzepte. Einmal das johannäische Konzept und einmal das synoptische Konzept, also Markus und ähnlich Matthäus und Lukas. Im Johannesevangelium führt die Auferweckung des Lazarus von den Toten zum Abschluss der Wundertaten Jesu als Herr über Leben und Tod. Somit leitet dieses Wunder auch das Ende der Diskussion über die Vollmacht des Menschensohns ein, sozusagen als Zwischenbilanz im Leben Jesu Christi. Danach geht es um seinen eigenen Tod und Auferstehung. In Kapitel 12 und 13 von Johannes wird diese Frage abschließend behandelt und der Menschensohn wird als derjenige dargestellt, der den Vater im Himmel verherrlicht hat und den der Vater jetzt verherrlichen will. Danach kommt der Hoheitstitel Menschensohn bei Johannes nicht mehr vor. Also mit der Auferweckung von Lazarus und die Nachdiskussion über die Auferstehung und das Leben kommt dieser Begriff Menschensohn nicht mehr vor bei Johannes. Von nun an entsteht ein intimes Bild zwischen Gott und Jesus als Vater und Sohn in der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Wenn wir uns jetzt, ich habe mal versucht, diese Grafik so ein wenig darzustellen, wie es so im Johannes vorkommt. Erschrecken Sie nicht, es ist einfacher als man. Du, dieses Mikrofon auch? Nee, wahrscheinlich nicht. Ja, ich muss nur auch noch dazu sehen. Also, wir haben zwei Linien. Das hellblaue oben ist der Menschensohn, denn der Menschensohn ist ja im Himmel bei den Engeln, auf den Wolken, kam auf den Wolken zu Gott. Und untenrum haben wir das Lilane, ein bisschen Purpur, um den Gottessohn, den Messias, als den Sohn Davids, das den Sohn Davids darstellt. Ja, genau. Achso, muss man drauf drücken. Also hier, das ist Menschensohn und das ist Gottessohn. Und wir sehen jetzt eine Parallelstruktur. Wir sehen einmal, das erste beim Johannes heißt es, beim Menschensohn, ihr werdet sehen, die Engel hinabfahren über den Menschensohn. Und danach kommt, niemand ist vom Himmel herabgekommen, außer der Menschensohn. Und dann, wie Mose die eherne Schlange erhöht, so wird der Menschensohn erhöht werden. Das bezieht sich immer auf Menschensohn. Die ganze heilsgeschichtliche Themen werden immer über den Menschensohn berichtet beim Johannes. Der Sohn hat Vollmacht, Gericht zu halten, weil er der Menschensohn ist. Das ist nämlich interessant, haben wir vorher erklärt. Und dann sagt er, ich gebe euch Speise, die nicht vergeht. Die wird euch der Menschensohn geben, nicht der Gottessohn. Immer passen Sie immer auf, es ist der Menschensohn, der diese Sachen gibt. Und dann sagt er ein hartes Wort, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohn isst und sein Blut trinkt, könnt ihr nicht gerettet werden. Und so weiter. Jetzt haben wir parallel zu dieser Struktur, wir sehen ja, da ist der Menschen zuerst, Sohn zuerst oben im Himmel und dann steigt es allmählich runter. Hier wird er erhöht, er hat auch Gericht zu halten, aber dann gibt er das Essen und nachher müssen wir den Menschensohn selbst essen. Also das wie eine, als ob es rauf runter geht. Und was haben wir parallel zu Gottes Sohn hier? Auf den du siehst, den Geist herabfahren, dies ist Gottes Sohn. Also das ist die Taufe vom Gottes Sohn. Und Nathanael bezeugt, du bist Gottes Sohn, König von Israel und so weiter. Die Toten werden die Stimme des Gottes Sohnes hören. Das ist parallel, dann, weil der Menschensohn, der Gottes Sohn der Menschensohn ist. Geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Das ist im semitischen, jüdisch-semitischen Gebrauch, also der Sohn Gottes. Wir haben also hier eine Struktur, wo der Menschensohn praktisch vom Himmel runterkommt und bis zu dem Punkt, wo man sein Fleisch und sein Blut essen muss. Jetzt einmal. Und dann im nächsten Bild sehen wir die Grafik steigen. Das ist nur ein Versuch, ein bisschen darzustellen, die Problematik. Man kann die Grafik auch anders machen. Und dann sehen wir, dass Jesus jetzt darüber spricht, wenn der Menschensohn auffahren wird dahin, wo er zuvor war. Also er spricht jetzt von der Auferstehung. Oder wenn ihr den Menschensohn erhöhen werdet. Und dann heißt, glaubst du an den Menschensohn? Das ist der Blindgeheilte. Der Blindgeborene, der geheilt wurde. Und dann weiter geht es, die Zeit ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht wird. Jesus spricht jetzt von der Verherrlichung. Und dann hier geht es um den Streit, wer ist dieser Menschensohn? Und so endet der Begriff Menschensohn beim Johannes, bei Kapitel 13. Und parallel dazu sehen wir dann der Gottessohn. Warum sagt ihr, du lästerst Gott, weil ich sage, ich bin Gottes Sohn? Jesus streitet da mit diesen, weiß ich jetzt nicht mehr genau, auf jeden Fall, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht wird. Auch der Gottessohn wird verherrlicht. Martha, ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, Gottes Sohn. Also der Glaube an den Gottessohn entwickelt sich, denn er hat sich selbst zu Gottes Sohn gemacht und wird dann nachher, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus Gottes Sohn ist. Wir sehen also, dass Gottes Sohn in 1927 und 2031 auch noch nach Kapitel 13 erwähnt wird, nachdem der Menschensohn-Begriff bei Johannes nicht mehr vorkommt. Ja, das vorerst einmal zum Menschensohn und Gottessohn beim Johannes. Und wie sieht das Konzept bei Markus aus? Während im Johannesevangelium die Offenbarung des Menschensohns beendet wird, ohne einen direkten Zusammenhang mit der Verurteilung Christi zu bilden, Jesus sagt nur voraus, dass der Menschensohn verherrlicht werden muss, bleibt bei Markus das Thema des Menschensohns und Gottes Sohns bis zum Ende anhängig. Die sogenannte Zwischenbilanz, die im Johannesevangelium gezogen wird, also nach dem Tod, nach der Auferweckung von Lazarus, endet der Wundertaten Jesu durch die Auferweckung des Lazarus von den Toten und somit Ende des Hoheitstitels Menschensohn, tritt bei Markus und den anderen Evangelien so nicht in Erscheinung. Bei Markus wird der Zusammenhang dieser beiden Begriffe erst am Ende verdeutlicht. Wir sehen hier also, das ist dieser Laserknopf. Wir sehen hier, dass der Menschensohn sukzessiv immer in die Welt hineinsteigt. Der Menschensohn hat Vollmacht, er ist Herr über Sabbat. Und dann kommt die Ankündigung, Menschensohn muss getötet werden, bis der Menschensohn auferstünde von den Toten, der Menschensohn viel leiden und so weiter. Und dann endet es damit mit dem Abendmahl. Wir essen also beim Abendmahl nicht den Leib des Gottessohnes, sondern des Menschensohnes. Das ist ganz wichtig zu merken. Gottes Sohn hat eine ganz andere Bedeutung, denn der Menschensohn ist der, vom Himmel herabgekommen ist. Das ist der Heilige, der Gerechte. Und dann haben wir parallel dazu, dass von unten Stück um Stück aufgebaut wird, einmal die zwei große Worte Gottes in Bezug auf Jesus, einmal bei der Taufe, du bist mein lieber Sohn, und dann bei der Verklärung, das ist mein lieber Sohn, dem sollt ihr hören. Und dazwischen drin kommen dann die Zeugnisse der unreinen Geister, des Gerasenas und dann auch Petrus, du bist der Christus. Oder das Volk schreit Hosianna, gelobt sei das Reich unseres Vaters David, denn das ist ja der Menschensohn. Und dann in Markus 12, 37 behandelt Jesus das Thema, Davids Sohn, ist er Gottes Sohn, beziehungsweise wie kann er der Sohn Davids sein, der Gottes Sohn, wenn er nach Psalm 110 auch zur Rechten Gottes sitzen soll. Und dann in Gethsemane betet er, aber mein Vater, denn der Gottessohn hat das Recht, zu Gott Vater zu sagen, denn er ist ein Vater für ihn. Dann sehen wir also, es gibt nicht so, wo es einmal runtergeht und dann raufgeht wie beim Johannes, sondern von Anfang an des Evangeliums wird der Menschensohn, die Persönlichkeit des Menschensohnes und die Persönlichkeit des Sohnes Gottes systematisch aufgebaut, bis sie dann kommen mittlere Linie ist sozusagen der Bericht des Evangelisten. Wir wollen jetzt zur nächsten Tafel umschalten und dann sehen wir hier etwas Eigenartiges. Wir sehen, dass hier jetzt im Sanhedrium fragt ihn ja der hohe Priester, bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Und die Antwort Jesu ist, das ist hochbrisant hier, ich bin es. Aber er hört damit nicht auf. Und jetzt sagt er etwas, was die Verbindung zwischen Menschensohn und Gottessohn herstellt. Und ihr werdet den Menschensohn sehen, sitzen zur Rechten der Kraft. Warum ist es der Menschensohn, der sitzen wird zur Rechten der Kraft? Weil der Gottessohn gar nicht im Himmel wohnt. Der Gottessohn lebt auf Erden. Der Menschensohn ist der, wo im Himmel lebt. Das müssen wir uns alles klar sehen. Und daraufhin spricht dann der hohe Priester das Urteil gegen Jesus und sagt, brauchen wir noch einen anderen Beweis? Die Verknüpfung des Gottessohnes mit dem Menschensohnes, mit dem Menschensohn ist das Problem in der jüdisch-semitischen Offenbarungsgeschichte. Einen Gottessohn konnte man sich vorstellen als Messias, als König. Aber dass dieser Gottessohn auch der Menschensohn ist, der im Himmel regiert und Macht hat über Leben und Tod, das konnte man bei den Hohenpriestern sich nicht mehr vorstellen, beziehungsweise das kam einer Gotteslästerung gleich. Und dann nach dem Sanhedrium kommt die Verurteilung bei Pilatus und hier, Jesus antwortete aber nichts mehr. Bei Markus sagt, Jesus antwortet nicht mehr. Bei Johannes heißt es, er spricht zu ihm über die Wahrheit und sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Das spricht auch wieder den Menschensohn an. Und der Hauptgrund dafür liegt darin, dass er einem Nichtjuden nicht erklären konnte, wer der Menschensohn ist. Pilatus hätte niemals den Begriff Menschensohn verstehen können. Er fragt ihn nur, bist du König der Juden, nicht einmal der Messias? Und er bejaht das, aber die Frage, die nächsten Fragen über seine Herkunft und wer er wirklich ist, gibt Jesus hier keine Antwort. Das führt dann jeweils zur Verurteilung, Kreuzigung und dann hier erfüllt sich die Prophetie, sie kreuzigt ihn und teilt in seine Kleider. Und hier, es stand über ihn, welche Schuld man ihm gab, König der Juden, das ist wieder der Gottessohn, König der Juden, Messias, Gottessohn. Und dann tritt der Tod ein. Und hier haben wir zwei Punkte. Und da kann man merken, da kreuzen sich jetzt die Wege von Gottes Sohn zum Menschensohn. Und zwar sagt der heidnische Hauptmann, der ist kein Jude, wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Er kann natürlich nur verstehen im Sinne von gewesen. Jetzt ist die Frage, hat dieser heidnische Hauptmann diesen Gottessohn als Jude verstanden oder im hellenistischen Sinne als ein Sohn irgendeiner Gottheit? Und hier ruft Jesus am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der Zusammenhang zwischen diesem Satz und dem Menschensohn kann man sich so vorstellen. Durch das Verlassen Gottes ist der Menschensohn, der ja himmlischen Ursprungs ist, weniger geworden. Moment, nee, ich muss zurückgehen, ja. Was nach diesem Credo geschah, ist das Besondere bei Markus. Zum Todeszeitpunkt ruft Jesus, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Mein Gott ist der Ruf des Menschensohns zu Gott und nicht die des Gottessohnes. Denn nach jüdischer Tradition wird der Menschensohn in Daniel 7 als ein Engel verstanden, der gemäß Jesaja 6, Kapitel 6, Vers 3 nur rufen darf, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Der Gottessohn auf dem Thron Davids darf dagegen zu Gott rufen, aber mein lieber Vater, wie Jesus in Gethsemane. Und da haben wir es gesehen, vorher in dem vorigen Bild, wie Jesus sagt, aber lieber Vater, und hier heißt es, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Doch der Ruf des Menschensohns zu Gott ist noch nicht das Entscheidende, sondern dass er fragt, warum hast du mich verlassen? Durch das Verlassen Gottes ist der Menschensohn, der ja himmlischen Ursprungs ist, weniger geworden als der Gottessohn, der ja sowieso irdischen Ursprungs ist. Der Menschensohn kam dadurch in das Reich der Toten, wo er vorher im Reich der Lebendigen war. Somit verkehren sich nun die Seiten der Hoheitstitel. Der himmlische Menschensohn, der unsterblich ist, stirbt am Kreuz wie ein vergänglicher Mensch unter Hohn. Der Sohn Gottes dagegen, der normal sterben kann, wie sein Vater David, und das hat Markus in seinem Werk so besonders hervorgehoben, wird vom Hauptmann gelobt, wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Indem der heidnische Hauptmann gerade dies sagt, bekommt der Begriff Gottes Sohn hier eine andere Bedeutung, als wenn es ein Jude gesagt hätte. Bei einem Juden bedeutet Gottes Sohn nur ein irdischer Mensch bzw. König. Aber als Heide könnte dieser Satz weitreichender verstanden werden im Sinne der hellenistischen Göttervorstellung, als eine Gottheit, die im Gegensatz zum Menschensohn, der seine Hoheit verloren hat. Wollte Markus auf diese Deutung anspielen Oder ist er hier rein zufällig erwähnt, der Hauptmann? Denn in keinen anderen Evangelien wird ja dieser Hauptmann erwähnt mit diesen Worten. Wir kommen noch darauf zu sprechen. Wichtig in diesem Zusammenhang ist zu erkennen, dass nun der Gottessohn zu den Himmlischen gezählt werden soll, während der Menschensohn durch seinen Tod und Verlassenheit von Gott als ein irdisches und vergängliches Wesen betrachtet werden soll. So kreuzen sich die Pfade dieser zwei eschatologischen Personen. Diese Kreuzung der Titel wird weiter ausgebaut in Kapitel 16, Vers 6, wo es heißt, Jesus von Nazareth, also nicht mehr der Menschensohn, Jesus von Nazareth, der Gekreuzigte, ist auferstanden. Mit anderen Worten, der Irdische gehört jetzt zu den himmlischen Wesen. Zum anderen, die Engel, die dies verkündigen und mit dem Menschensohn im Himmel regieren, erscheinen jetzt bei den Menschen auf Erden. Die Engel sind im Grab und Jesus, der Gekreuzigte, ist auferstanden. Also sie sehen nicht Jesus, sie sehen die Engel. Und verkündigen die Auferstehung Jesu. So sind nun die himmlischen Wesen zu den irdischen gekehrt. Und der irdische Sohn Gottes ist zu den himmlischen gekehrt. Welch verkehrte Welt für einen Juden. Wir lassen das noch einmal, wir kommen im Einzelnen noch mal drauf zu sprechen. Ja, das. Wir haben soeben das Verhältnis zwischen Menschensohn und Gottessohn in den Evangelien betrachtet und gesehen, wie sie ihre Vorgaben aus dem Leben Jesu verarbeitet haben. Dass die Wunder, die Jesus getan hat und die Worte, die er gesprochen hat, den Umfang der Evangelien bei weitem übersteigen, ist über jeden Zweifel erhaben. Die Frage, die wir uns jedoch stellen müssen, ist, warum haben die Evangelisten gerade diese Auswahl an Wundern und Worten Jesu ausgewählt? Und wir haben zwischen Markus und Johannes doch einige Unterschiede in der Auswahl sehen können. Und was wollten sie uns damit sagen? Oder andersherum gefragt, was ist die zentrale Botschaft des Evangeliums an die Empfänger? Kann man anhand der Analyse, die hier durchgeführt wurde, eine gemeinsame Linie der Evangelisten sehen oder gar des ganzen NTs? Wenn man das Markus-Evangelium im Zusammenhang mit dieser Frage betrachtet, kann man darin eine interessante Struktur der Botschaft feststellen. Zuerst einmal, Markus leitet sein Evangelium mit der Überschrift Anfang des Evangeliums da in der Mitte. Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Ich habe das Sohn Gottes eingeklammert, weil einige Theologen meinen, das ist erst später hinzugefügt worden. Für uns ist das kein Problem, wenn man genau weiß, was eigentlich Markus sagen wollte. Wenn wir nun das Wort Anfang in Zusammenhang mit der Struktur, die hier analysiert wurde, in Betracht ziehen, so kann man zu der Überlegung kommen, ob Markus das Leben Jesu und sein Ende auf Erden beziehungsweise die Vereinigung der zwei Prophezeiungen nur als ersten Schritt für die Erfüllung aller anderen Prophezeiungen des AT sieht. Würde diese Annahme zutreffen, dann würde es auch die zwei Problemkreise des Markus-Evangeliums erklären können. Erstens, warum das Markus-Evangelium so knapp in einem Strang verfasst wurde, praktisch von Galiläa nach Jerusalem. Während wir vom Johannes-Evangelium wissen, dass Jesus während seines Dienstes im ganzen Land mehrmals hin und her gewandert ist. Und die zweite Frage, warum das Markus-Evangelium nach dem Bericht der Kreuzigung und Auferstehung so abrupt beendet wird, unabhängig von der Frage nach Markus 16,8. Hier gibt es auch in der Theologie, ich habe die Linie gezogen, Markus 16,8, man sagt, das sei erst später hinzugefügt worden. Aber unabhängig davon bleibt die Fragestellung, warum das so knapp ist. Johannes, Lukas, Matthäus haben einen erweiterten Bericht nach der Auferstehung von Jesus geschrieben, uns überliefert. Vergleicht man Markus mit den anderen Evangelien, so stellt man fest, dass sie alle die Problematik Menschensohn, Gottessohn verarbeiten mussten, obschon sie noch mehr über die Reden und das Wirken Jesu berichtet haben. Inhaltlich mussten sie aber den gleichen roten Faden erhalten, nämlich die Erfüllung der dualen Prophetie, durch die Vereinigung von Menschensohn und Gottessohn in der Person Jesu Christi und sein Sterben am Kreuz, das zu seiner Auferstehung von den Toten geführt hat. Man könnte auch sagen, dass eben dieser rote Faden, der auch alle Evangelien durchzieht, die Botschaft bzw. die Kernaussage aller Evangelien ist, ja sogar des ganzen NTs. Nach Markus wäre alles andere sekundär und nur eine Auswirkung dieser einer prophetischen Erfüllung, dass beide, Gottes Sohn und Menschensohn, eine Person wurden. Interessanterweise wird Jesus in den Evangelien niemals mit Herr und nur selten mit Christus angesprochen, sondern wie dargestellt überwiegend als Sohn Gottes oder Sohn Davids. Jesus selbst spricht überwiegend von sich selber in dritter Person als Menschensohn. Lesen wir aber in der Apostelgeschichte oder in den Episteln über Jesus, so stellt man fest, dass er überwiegend mit Christus genannt wird. In einigen Fällen wird er auch Gottes Sohn bzw. Herr genannt als Ergänzung zum Titel Christus, also Jesus Christus oder der Herr Jesus Christus. Diese Verschiebung im Gebrauch der Hoheitstitel zeigt, wie sich das Verständnis von Jesus Christus verschoben hat bzw. ergänzt wurde nach Ostern. Dabei ist der Begriff Menschensohn ganz aus dem Bild der nachösterlichen Gemeinde verschwunden. Wir haben es ja vorhin erklärt, heute Vormittag. Menschensohn kommt ja nur noch in den Visionen vor. Aber weder Paulus, noch Petrus, noch Johannes sprechen noch von Jesus als Menschensohn. Außer in den Visionen, wie schon besprochen. Und man könnte sagen, der Menschensohn-Titel wurde ganz mit dem Hoheitstitel Christus ersetzt. Dieses Phänomen soll anhand des Prologs zum Römerbrief erläutert werden. In Römer Kapitel 1, Verse 1 bis 4 fasst Paulus das nachösterliche Credo zusammen, also die Hauptthema des Evangeliums, mit folgenden Worten. Sie werden sehen, also in der Bibel steht es ein bisschen anders geschrieben. Ich habe es nach der griechischen NT übersetzt, weil es da ganz exakt ist. Und da spielt Paulus eine bestimmte Thematik an. Paulus, ein Knecht Christi Jesu, berufen zum Apostel, ausgesondert, zu predigen das Evangelium Gottes, das er zuvor verheißen hat durch seine Propheten in der Heiligen Schrift. Das ist das Alte Testament. Und jetzt zu predigen von was? Jetzt kommen zwei Sachen. Einmal von seinem Sohn, der geboren ist aus dem Geschlecht Davids, nach dem Fleisch. Also, der Sohn, nicht der Sohn Gottes, der Sohn, seinem Sohn, der geboren ist aus dem Geschlecht Davids nach dem Fleisch. Das kennen wir. Aber jetzt kommt die Umwandlung. Und von dem Sohn Gottes, der eingesetzt ist in Kraft durch den Geist, der heiligt, durch die Auferstehung von den Toten. Jetzt ist der Sohn Gottes, in anderen Worten, der Menschensohn. Wir haben immer von Menschensohn gesprochen, der in der Kraft im Geist bei Gott lebt. Und jetzt ist es der Sohn Gottes, der jetzt in Kraft eingesetzt ist durch die Auferstehung. Jesus Christus, unser Herr, so beendet er das. Jesus Christus, unser Herr. So fasst jetzt Paulus das Zeugnis von Jesus. Er spricht jetzt nicht mehr ihm von Sohn Gottes und so, sondern von Jesus Christus, unser Herr. In dieser Kernaussage des nachösterlichen Glaubens kann man ganz klar die Trennung zwischen der irdisch- und der göttlich-prophetischen Linie erkennen, jedoch mit einigen Unterschied zu den Evangelien. Wir haben gerade gesprochen von seinem Sohn, der nach dem Geschlecht Davids ist, und dem Sohn Gottes, der eingesetzt ist in Kraft. Seinem Sohn ist aus dem Geschlecht David, also eindeutig irdisch. Gottes Sohn ist hier aber nach dem Geist, also göttlich und nicht mehr irdisch, wie in den Evangelien, wo das Irdische mit Gottes Sohn verbunden war und das Göttliche auf den Menschensohn bezogen wurde. Wir haben es ja hier in dieser Seite vorher noch mal ganz genau vor Augen. Alles Himmlische ist der Menschensohn und alles Irdische ist, oder der Königtum und Messias und Davids Sohn ist immer irdisch betrachtet gewesen. Aber wir haben es gerade bei Paulus gesehen, Gottes Sohn ist jetzt derjenige, der eingesetzt ist in Kraft durch den Geist, der heiligt. Somit hat sich das Prinzip der dualen Prophetie des ATs in der nachösterlichen Gemeinde nicht verändert, aber die Zuordnung der Hoheitstitel hat sich verschoben. Ja, besser gesagt, geklärt, und die Argumentation Jesu in Markus 12, 35, warum sagen die Schriftgelehrten, Christus sei der Sohn Davids, aufgelöst. Denn Jesus fragt sie ja und niemand wusste so richtig, wie er antworten soll. Mit diesem Credo, den Paulus bringt, wird diese Problematik jetzt geklärt. Paulus und ähnlich die nachösterliche Gemeinde hat nach der Auferstehung Jesu Christi von den Toten verstanden, dass 2. Samuel 7, 14 sich auf den irdischen, während Psalm 2, Kapitel 2, Vers 7, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt, und Psalm 110, 1, der Herr spricht zu meinem Herr, setze dich zu meinem Rechten, sich auf den sogenannten himmlischen Messias bezog. Der himmlische Messias trug die Gaben des Menschensohns in sich und Gott bezeugte diese himmlische Autorität, indem er ihn in Kraft von den Toten auferweckte. Diese Kraft der ewigen Auferstehung kann nach der Tora allein dem Menschensohn zugeschrieben werden. Paulus schließt dieses nachösterliche Credo ab mit dem Hoheitstitel Jesus Christus, unser Herr. Diesen Titel könnte man analog so auslegen: Jesus ist der Christus, irdisch wie auch himmlisch, als der irdische Messias wie auch himmlischer Messias, und sitzt zur Rechten Gottes, darum ist er unser Herr. Nach Markus ist nun diese Inthronisierung des irdischen Messias am Kreuz von Golgatha geschehen. Indem der Menschensohn sein himmlisches Recht aufgab, damit der irdische Messias auferstehen und ein himmlischer Messias werden kann. So können wir in Analogie zum Hauptmann am Kreuz sagen, wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn und nicht war Gottes Sohn, weil er auferstanden ist. Somit ist der Anfang des Evangeliums bei Markus die Realisierung dieser dualen Prophetie und zweitens der Übergang in die Auferstehung von den Toten, die auch im Johannes so prägsam ausgelegt wurde von Jesus. Johannes fügt in seinem Werk hinzu, und das ewige Leben. Diese Botschaft ist nicht etwas, das erst in der Zukunft anfangen wird, sondern sie hat bereits angefangen, oder besser gesagt, ist vollendet. Denn Jesus ist gestorben und von den Toten auferstanden. Er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen, sagt Johannes in Kapitel 5, Vers 24. Und das Bestimmte hier, er ist, also das ist Vergangenheitsform, und Vergangenheitsform in semitischen Sprache heißt, es ist vollendet, es ist vollbracht. Nicht, dass es Geschichte ist, sondern es ist vollendet, es muss nicht noch geschehen in Zukunft. Der Anfang ist also schon passiert. Das ist der Anfang des Evangeliums, dass Menschensohn und Gottessohn eines wurden in der Person Jesu Christi. Und die zukünftigen Auswirkungen dieses Evangeliums von Jesus Christus werden wir weiterhin erwarten, weil er von den Toten auferstanden ist. Ein bisschen komplizierter Text, das lesen Sie am besten danach noch einmal durch. Aber es geht um diese zwei Linien. Menschensohn, der himmlische, und Gottes Sohn, der irdische. Die werden praktisch im Kreuz vereinigt, beziehungsweise am Kreuz von Golgatha kehrt sich um. Der Menschensohn stirbt und der Gottessohn steht danach auf. Denn der Leib ist ja der Menschensohn. Der Gottessohn, könnte man sagen, ist der Geist, der im Gottessohn wohnt. Und das muss man ein bisschen auseinanderhalten. So viel zum Begriff Menschensohn und Gottessohn im Alten Testament und Neuen Testament. Wir ergänzen das noch ein wenig mit Verständnis von Gottessohn und Menschensohn im Islam. Meine Frage ist, sollen wir vielleicht hier noch kurz ein paar Fragen machen, bevor wir, denn das Material war ein bisschen komplex. Haben Sie Fragen oder haben Sie alles verstanden? Ich habe noch nicht alles verstanden, aber... Wo gibt es einen Punkt, der ein bisschen schwierig ist oder unverständlich? Bitte.
Um hier auszugehen von dem doppelten Aspekt, also duale statt duale Prophetie, könnte ich auch sagen, ich frage nur, ob es nicht ein dualer Aspekt ist statt duale Prophetie. Es gibt nur, oder Frage, gibt es nicht doch nur eine Prophetie, und zwar, wenn der Begriff Menschensohn verwendet wird, denn Jesus hat diesen Hoheitstitel auf sich bezogen, im Blick auf Daniel. Er hat sich nicht bezogen auf Hesekiel, denn das war ein anderes Verständnis von dem Begriff Menschensohn.
Ja.
Und Jesus hat sich identifiziert mit der Prophetie mit dem Buch Daniel. Und dieser Aspekt, dass er der verheißene Menschensohn ist, ist überhaupt für mich maßgeblich, dass es sich hier um eine Klammer handelt zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Im Blick auf den Schwerpunkt oder auf im Blick auf diesen Aspekt, dass er der Verheißene ist, wo vom Menschensohn die Rede ist, wo er sich selber auch als solcher bekennt, sagt er, ich bin der Verheißene.
Ja.
Und das andere, wenn der Begriff Gottessohn verwendet wird, unter dem Aspekt der Erfüllung. Verheißung und Erfüllung.
Ja.
Das sind die beiden Aspekte, die sich immer beziehen auf Menschensohn oder Gottessohn.
Ja, vielen Dank. Also, da gibt es zwei, drei Sachen zu beantworten. Einmal den Aspekt von dem Ein und dem Gleichen kann man vielleicht nachösterlich verstehen. Das Problem als im jüdisch-semitischen Denken, und das ist genau das Problem, wie wir nachher kommen, bei Moslems, ist, wie kann Gott Fleisch werden? Die Inkarnation, die Problematik der Inkarnation ist eine wesentliche Problematik in der semitischen Welt. Das Problem ist, wie kann Gott, der Fleisch geworden ist, beweisen, dass er Gott ist? Er kann Sünden vergeben, das hat er getan. Er hat die Toten auferweckt. Er hat Essen aus 5 Leibbrote für 5000 machen können. Das sind die greifbaren Größen. Wir haben vorher gehört für den Juden in Kraft. Und für die Griechen in Weisheit. Kraft heißt, also die Wunder ähnlich wie Mose, das heißt, das sind die Gaben Gottes, die durch diese Person wirken. Aber bei Mose war das Problem, er ist ja nicht der eingeborene Sohn Gottes, er ist ja nur ein Prophet und Gott gab ihm die Vollmacht, dies auszuführen. Der Menschensohn ist derjenige, der diese Vollmacht innehat. Er ist also Gott selbst, in anderen Worten. Und das für einen Juden jetzt so zu verstehen, dass beide, dieser Mensch, Jesus war ja Fleisch und Blut vor den Menschen, ja, dass dieser Gott ein und das Gleiche ist, war nicht verständlich. Im nachösterlichen Verständnis haben wir den Beweis, dass dieser Jesus, der gestorben ist, eigentlich dieser Menschensohn ist. Warum? Paulus sagt es, weil er ihn aufgeweckt hat von den Toten. Jesus sagt, wäre Jesus nicht von den Toten auferstanden, hätten wir gar keinen Glauben, wäre unser Glaube ein Witz, wäre das ein Witz. Der Beweis dafür, dass Jesus der Menschensohn war, ist, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Einen anderen fassbaren Beweis können wir nicht haben. Und ohne Tatsachenbeweise gibt es keine Wahrheit nach dem jüdisch-semitischen Gedanken.
Wenn ich das noch sagen darf, aber vor dem Geheimnis der Auferweckung
ja.
liegt ja das ist ja das Geheimnis der Inkarnation.
Ganz genau.
Und wenn ich sage, Jesus Christus, wahrer Mensch und wahrer Gott,
ja.
dann stirbt auch Gott am Kreuz.
Richtig.
Und das ist wesentlich. Und dann wird die Gottheit nicht erst Jesus verliehen oder dem Gottessohn verliehen, durch die, dadurch, dass er der Erhöhte ist. Ja? Nicht durch das Geheimnis der Auferweckung.
Stimmt.
Wenn ich sage, Auferweckung ist vielleicht deutlicher als Auferstehung.
Deshalb
der Auferstandene ja. verdankt seine Auferweckung dem Vater im Himmel.
Ja. Ja.
Und da wird der Sohn auferweckt. Und dieser Sohn ist der Inkarnierte, der in Jesus, dem historischen Jesus von Nazareth, gegenwärtig war. In einer Person.
Ja. Aber dann sind da nicht.
Und diese Inkarnation ist ja auch dieses Grundgeheimnis. Diese Inkarnation, der ist ja dieses Grundgeheimnis, das Geschehen, das eben bei Johannes, der ja heute immer wieder erwähnt wird, in Verbindung mit dem Begriff Gottes Sohn auch uns nahegebracht wird. Der Logos in der griechisch-hellenistischen Terminologie wird Mensch. Ja?
Richtig.
Und das ist das Grundgeheimnis. Und das andere ist nur die Bestätigung in der Auferweckung für dieses Geheimnis, dass dieses Geheimnis Realität ist und nicht eine Konstruktion.
Ja. Sie ist auf jeden Fall keine Konstruktion. Aber das Wesentliche ist bei Johannes, Sie haben es erwähnt, Johannes wird die Inkarnation gleich im ersten Kapitel festgelegt. Bei Markus gibt es ja keine Inkarnationsgeschichte. Die wird erst am Kreuz von Golgatha vollbracht. Verstehen Sie, was ich meine? Das ist die Problematik. Der bringt, Markus erklärt das anders. Und das Problem ist ja nicht, weil es zwei Aspekte ist von der gleichen Person, sondern das ist eine Inkarnation. Ein himmlisches Wesen wird irdisch. Und wir sprechen jetzt, was Richard Harvey vorher angesprochen hat, die Problematik von unserem aristotelischen Denken, das immer begrenzt ist, von unserer Begrenztheit ausgeht. Und dann geben wir plötzlich diese Sache praktisch in verschiedene Aspekte. Dabei ist, was hier passiert, ein Gott oder Gott ist Mensch geworden, das sind zwei unterschiedliche Wesen, die eins geworden sind. Das ist nämlich diese zwei Linien, die zusammenkommen. Johannes lässt sie gleich im ersten Kapitel zusammenkommen. Markus lässt sie erst am Ende seines Evangeliums, seiner Schrift zusammenkommen. Und das ist das Eigenartige. Natürlich ist der Menschensohn und Gottes Sohn eines. Aber was ist der Beweis dafür für uns Menschen? Warum haben ihm die Juden nicht geglaubt? Das ist ja die Problematik, weil sie sich nicht vorstellen konnten, dass dieser Menschensohn Gottes Sohn ist. Und deshalb legt er dem, muss es der Hauptmann sagen, ja, das ist wahrlich Gottes Sohn. Und er hat es schon im Sinne von Paulus dann gemeint. Ich hoffe, das ist so einigermaßen die Antwort darauf.
Also ich glaube, dass der Hauptmann sonst gesagt hätte, er war ein Sohn der Götter. Wahrlich, dieser war ein Sohn der Götter.
Ich habe es ja auch nicht so gesagt, als ob das der Hauptmann so gemeint hat. Aber ich habe gesagt, könnte das nicht, warum sagt es der Hauptmann? Warum sagt er plötzlich, das ist wahrlich Gottes Sohn, wenn er stirbt? Gottes Sohn nach jüdischem Verständnis darf nicht sterben. Denn die Priester sagen ihm, wenn du Gottes Sohn bist, steige herab vom Kreuz. Das wäre das Zeichen für sie, dass er wirklich Gottes Sohn ist. Beim Hauptmann ist es, dass er gestorben ist. Versuchen Sie das zu erklären. Verstehen Sie? Wir können das nicht erklären. Das ist die Problematik, die wir hier haben.
Das andere, was ich nur sagen wollte, ein Hinweis beim Hesekiel, ist ja vom Menschenkind die Rede, nicht vom Menschensohn. Im Propheten Hesekiel.
Ja, natürlich, das ist klar. Das hat er ja auch, Herr Kessel, genau eindeutig. Jesus bezieht sich auf den Menschensohn und nicht auf den Menschenkind. Ja, definitiv, das ist klar. Ja, hier ist noch eine Frage.
Ich habe nur ein sprachliches Problem. Für mich wäre Menschensohn, ich habe es gerade glaubt seither.
Ja, das, so sehen wir es alle. Ja. Das ist ja die Problematik. Wir sehen Menschensohn als der Mensch und ja. Gottes Sohn als der Himmel. Gottes so Sohn ist der Himmlische.
Seither.
Ja, ist auch nicht falsch, weil es die gleiche Person ist, wie es Herr Kessel gesagt hat. Aber die Evangelien müssen ja das erklären, was da passiert ist, verstehen Sie? Und Johannes baut das so auf und der Markus baut es auf, lasst es erst am Kreuzigung, dass sie beide eines sind, als eines verstanden werden, sagen wir so. Aber sie sind körperlich, leiblich und ein und die gleiche Person, keine Frage.
Wenn ich recht weiß, steht im Johannes 9, nachdem Jesus den Blindgeborenen geheilt hat, da fragt Jesus den Blindgeborenen in einer Übersetzung, glaubst du an den Sohn Gottes?
Ja.
Und in einer anderen Übersetzung fragt er, glaubst du an den Menschensohn? Das ist einfach eine Erinnerung und ich wollte das einfach sagen.
Jetzt
ich
gucken wir, was im Griechischen steht.
Woher das kommt.
Die Übersetzung zwischen den alten Schriften und in der neueren Weise. Die Bibel ist ja nicht unbedingt in allen, also
die,
vom
die Bibel schon, bloß die Übersetzungen nicht.
Nicht unbedingt zu heute gleich.
Ja. Die Übersetzungen nicht, meinst du, gell? Ja, ja. Also 9,35. Menschensohn steht da im Griechischen. Also definitiv Menschensohn. Aber das heißt ja nicht, dass Gottes Sohn falsch ist, verstehen Sie? Nur, wir müssen ja, unser Problem ist ja unser Vorwurf als Christen, jetzt wenn wir mit Juden oder mit Moslems diskutieren, das muss ich aus der Problematik herrschen, sagt, ja, ihr sprecht vom Menschensohn und plötzlich macht er ihn zum Sohn Gottes. Verstehen Sie? Und ich sage, ja, der Sohn Gottes ist eigentlich der Mensch und der Menschensohn ist aber der Gott in Person, der so wird wie ein Mensch, um uns zu retten. Das ist nämlich das Phänomen. Der Menschensohn ist Gott, der zu einem Mensch wird. Und der Gottessohn ist der Mensch, den Gott in den Himmel bringt. Das ist nämlich das Phänomen des Evangeliums. Wir sollen zu Kinder Gottes heißen, so sagt es Johannes. Und das ist, was die Evangelisten versuchen, uns zu erklären, jeder auf seine Art und Weise. Wir wollen da nicht die Bibel problematisieren. Es geht nur um dieses Phänomen in der Verkündigung, dass dieser Menschensohn eigentlich ja Gott selbst ist und nicht einmal Gottes Sohn. Das ist nämlich, Jesus ist nicht Gottes Sohn, Jesus ist Gott selbst. Das ist noch stärker, kommt da zum Ausdruck. Während der Gottessohn hat immer der Verständnis, das ist irgendwie ein Geschaffener, den Gott sich geschaffen hat oder angeeignet hat. Nein, der Menschensohn ist Gott selbst, der richtet über Lebenden und Toten, der Sünden vergeben kann. Das sagen ja die Priester, Pharisäer, ja wie kann der Sünden vergeben? Wissen Sie, wie man im Alten Testament Sünden vergeben kann? Opfer zum Hohepriester und dann kriegt man Blutfleck hier drauf vom Opfer und dann auf den Daumen, auf den großen Zeier, wie man es im Schwäbisch sagt. So funktioniert Sündenvergebung nach dem Alten Testament. Und es gibt viele Sünden, die können gar nicht vergeben werden. Und hier kommt ein Mensch, heißt Jesus, und sagt, was ist einfacher? Dem zu sagen, steh auf, du bist gesund, oder dir sind die Sünden vergeben. Aber er hat das nicht gesagt, um mit den Leuten zu spielen. Er wollte sagen, hier ist jemand vor euch, der die Vollmacht hat und das ist wie Gott selbst. Das ist hier, was gesagt werden soll. Es soll nicht problematisiert werden, sondern die Jünger haben ja in aller Treue versucht zu sagen, das uns weiterzugeben, was Jesus gesprochen und gemacht hat. Und das war äußerst kompliziert für die Jünger schon. Wie viel mehr für uns, die wir heute glauben und die wir missionieren wollen. Das ist die Problematik hier.
Ich hätte noch eine Frage, vielleicht zum Abendmahlsverständnis, was mir selber auch nicht so ganz klar ist, zwischen den verschiedenen Konfessionen. Vom Johannes heißt es ja, wenn ihr nicht das Fleisch des Sohnes des Menschen esst und sein Blut trinkt. Ist es jetzt, soweit ich da jetzt was begreifen konnte, so auch zu verstehen, dass da eben dieses Himmlische gedacht ist? Weil die Katholiken, die tun ja diese Verwandlung und so weiter.
Ja, bei Katholiken ist nicht himmlisch, sondern mystisch. Das ist was anderes.
Oder wie würden Sie jetzt dieses Bibelwort verstehen von Jesus Christus?
Ja, wo ich das ausgearbeitet habe, habe ich auch lang drüber denken müssen. Wo ist nochmal Johannes? Hier ist Johannes. Wo heißt es? Wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohnes isst, hier auch, gell? Das ist ganz interessant, nicht vom Gottessohn, sondern vom Menschensohn. Und bei Markus ist es auch, die Abendmahlsworte werden eingesetzt mit dem Menschensohn vorne draus. Also es ist interessant, wir essen Leib und Leib des Menschensohns und sein Blut und nicht Gottes Sohn. Ich schätze mal, dass es daran liegt, dass der Menschensohn der Heilige ist, weil er vom Himmel ist, während der Gottessohn ist ja vom Fleisch, ist ja das Unreine, jetzt rein menschlich betrachtet. Denn die Juden, der Vorwurf der Juden bis heute ist ja, das Blut Jesu ist wie das Blut eines Schweines. Entschuldigung, ich habe ein Traktat so bekommen. Ich war schockiert, ja, weil der Mensch unrein ist, wie die unreinen Tieren. Nur Lämmer, Kühe und Ziegen und ein paar Tiere haben das reine Blut, sind kultisch rein nach jüdischem Verständnis. Und nach diesem Verständnis haben die Recht. Nach diesem Verständnis hätten sie Recht, wenn nicht der Menschensohn kommt, der vom Himmel, der Heilige ist, Gott selbst. Und dieser Gott selbst wird inkarniert in diesem Gottessohn, damit der Gottessohn heilig sein kann. Sonst wäre Gottessohn, der vom Geschlecht Davids, ganz gewiss nicht heilig. Wir kennen ja, wie heißt es, der Apfel fällt nicht weit weg vom Baum. Ja, also die Söhne Davids wären auch nicht viel besser als David selbst. Nur wenn der Menschensohn in diesem Gottessohn eins wird, kann der Gottessohn heilig und rein werden. Und das ist, was ja das Evangelium versucht zu erklären. Bitte sehr.
Er war ganz Mensch und an Gebärden als Mensch erfunden,
ja.
Aber er war trotzdem ohne Sünde.
Genau. Und warum war er ohne Sünde? Weil er der Menschensohn war, vom Himmel gekommen. Genau. Das ist. Und er war ganz ein Mensch, sonst hätte der Menschensohn nicht sterben können. Denn Gott kann nicht sterben, physikalisch sterben.
Er hätte auch sündigen können.
Natürlich, das ist nicht die Frage. Aber dass er sündigen kann, das weiß jeder. Aber dass er heilig hat bleiben können, das ist das Phänomen.
Ja.
Und das geht nur über den Menschensohn, der heilig ist.
Und das ist er geblieben.
Und das ist er geblieben. Ja. Das ist nämlich das eigentlich ganz genau. Ich bin ganz mit einverstanden. Ja. Nur warum ist dieser Gottessohn, also dieser nach dem Geschlecht David, heilig? Weil er der Menschensohn ist. Bis heute noch.
Ich habe das verstanden.
Das ist nämlich entscheidend. Also es geht nicht darum, um Sie zu verirren oder zu ärgern, es geht nur um die Problematik darzustellen, die wir tagtäglich in der Mission haben in der islamischen Welt. Wir leben mit diesen Problemen jeden Tag und müssen eine Antwort dafür finden. Und im Westen haben wir uns zu sehr auf die aristotelische Auslegungsweise, deshalb habe ich ja Richard Harvey gebeten, darüber zu reden, die Scholastik hat unsere Denkstrukturen ein bisschen, festgemauert. Wir können fast nicht anders denken. Die Problematik ist ja, dass hier biologische Kraft, geistliche Kraft hier entstanden ist, die nicht sündhaft ist. Und wie ist das zu erklären? Und das versuchen uns die Evangelien zu erklären. Und deshalb nennt es der Markus Anfang des Evangeliums. Und alles andere erleben wir jeden Tag in unserem Leben. Das ist weiterhin das Evangelium, dass ein Mensch überhaupt wiedergeboren werden kann, wie Jesus mit Nikodemus sprechen kann. Das ist Evangelium. Das ist nicht nur, sind nicht Ideen, sind nicht Gedanken, das sind geistliche Eingriffe von Gott in unsere biologische und gefallene Schöpfung hinein. Das ist Offenbarung. Jedes Mal, wenn ein Mensch zum Glauben kommt, ist Offenbarung, ist eine Gabe Gottes. Das ist nicht nur irgendetwas. Und vor allem, wer in der islamischen Welt lebt und weiß, wie schwierig es ist für einen Mensch, dieses Evangelium wahrzunehmen, das wundert sich immer, wenn einer zum Glauben kommen kann, ein Moslem zum Glauben kommen kann, denn er hat was ganz anderes gelernt. Und da kommen wir jetzt gerade zu diesem Thema, die Auseinandersetzung mit diesem Hoheitstitel. Da könnte man über Gnostik, Arianismus und in der Neuzeit sprechen. Wir wollen uns konzentrieren. Wie schon im Judentum hat der Hoheitstitel Gottes Sohn in der späteren Entwicklung der Christenheit einige Kämpfe durchstehen müssen. Der Grund dafür lag in der vielfältigen Deutungsmöglichkeit des Titels Gottes Sohn, vor allem im Kontext des Hellenismus und der römischen Kultur. Diese Auseinandersetzung zu diesem Thema haben dann zu den Kirchenstreitigkeiten in der frühen Kirche bis ins 4. und 5. Jahrhundert hineingeführt. Danach haben sich die Wogen geglättet, bis sie dann in der Neuzeit wieder neu aufgebrochen sind. Aber diese Thematik kann in jeder guten Literatur zur Kirchengeschichte und Dogmengeschichte nachgelesen werden. Das müssen wir hier nicht nachvollziehen. Eine besondere Auseinandersetzung erlebt der Hoheitstitel Gottes Sohn in der Mission unter Muslimen. Dabei finden wir im Islam, geprägt durch die Lehre des Korans, eine monotheistische Denkstruktur, ähnlich dem Judentum, aber nur ähnlich, nicht genau gleich. In diesem Kontext ist die Zuordnung eines Menschen zu Gott undenkbar. Hinzu kommt im Islam die Problematik, dass es, anders als im Judentum, keine eigene messianische Prophezeiung gibt, die als Vorlage für ihre Erfüllung dienen kann. Im Judentum haben wir gesehen, im Alten Testament, ja, Jesaja und so weiter und Psalmen, die sprechen ja, die überschwänglich vom Messias, von diesem zukünftigen Heil. Im Islam gibt es ja gar nicht diese Vorlage. Somit ist der Islam in der Frage der Mittlerschaft zwischen Gott und Mensch viel starrer als der Monotheismus im Judentum, der geprägt von der Fülle der Verheißungen zur Zeit Jesu in voller Erwartung der messianischen Erfüllung war. Diese Erwartungshaltung wiederholt sich in unserer Zeit seit der Gründung des Staates Israel. Man hofft regelrecht auf einen Messias in Israel, der in der Lage ist, die auswegslose politische Situation der Region zu lösen. Die Behandlung des Themas Gottes Sohn als Hoheitstitel im Islam begrenzt sich auf zwei Verse im Koran, wobei der Begriff Gottes Sohn als Titel nicht direkt so vorkommt, sondern nur als eine Umschreibung. In Sure 4, Vers 177 lesen wir im Koran: Sagt nicht drei, hört auf damit, es ist besser für euch, denn Allah ist ein einziger Gott. Erhaben ist er darüber, dass er ein Kind haben sollte. Ihm gehört alles, was im Himmel und was auf Erden ist. Und die zweite Stelle ist in Sure Miriam 19,35. Es steht Allah nicht an, sich ein Kind anzueignen. Also Allah braucht hat es nicht nötig, sich ein Kind anzueignen. Wie man auf den ersten Blick sehen kann, handelt es sich bei dieser Thematik im Koran nicht um einen Sohn, sondern nur um ein Kind. Also es heißt nicht, Allah hat kein Kind, sondern er hat Allah hat nicht keinen Sohn, sondern steht nur, er hat kein Kind. Das kann männlich oder weiblich sein. Damit fangen die Probleme des Vergleichs zwischen der Bibel und dem Koran an. Die Analyse des Altes Testaments und des Neuen Testaments haben uns gezeigt, dass es sich bei dem Hoheitstitel Gottes Sohn nicht um die sogenannten Tekna, also Kinder, handelt, sondern um den Erwählungsbegriff. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt, spricht Gott zum Messias. Sohn und Vater spielen in diesem Hoheitstitel eine gemeinsame Rolle. Im Koran dagegen geht es um das Thema, ob Gott überhaupt ein Kind braucht, wenn ihm sowieso im Himmel oder auf Erden alles gehört. Somit besteht theologisch betrachtet nicht viel Möglichkeit, den biblischen Begriff Sohn Gottes, wie wir es jetzt heute Vormittag und heute Nachmittag besprochen haben, mit dem Koran zu vergleichen, weil es einfach zu wenig Information gibt im Koran. In der Mission unter Muslimen allerdings schafft dieser Begriff Gottes Sohn erhebliche Probleme, weil es immer auf das Irdische und Geschlechtliche bezogen wird und nicht auf die prophetische Erwählung, wie wir sie gelesen haben. Und diese Erwählung beginnt mit Moses und auch andeutungsweise schon vorher und hat sich dann in der Prophetie zu einer Beziehung, geistlichen Beziehungsgemeinschaft zwischen Gott und dem eingeborenen Sohn entwickelt oder im Verständnis entwickelt. Woher diese radikale Ablehnung des Korans gegenüber der göttlichen Sohnschaft Jesu Christi kommt, ist ein Kapitel für sich. Die jüngsten Forschungen wollen einen Zusammenhang zwischen dem frühen Christentum im Orient und dem Islam sehen. Genauer gesagt steht die Frage im Raum, inwieweit hat der Arianismus der frühen Kirche, der ja die Sohnschaft Jesu Christi zu Gott verleugnet, Einfluss auf die Entstehung des Islams gehabt. Wir haben es heute Morgen in der Diskussion gehört von den Monophysiten und Duophysiten und die Wesensgleichheit und so weiter. Das waren die Streitigkeiten um das Wesen in der frühen Kirche, um das Wesen Jesu Christi zu erklären. Vermutlich hat das Einfluss genommen in den Islam, denn die Arianisten wurden ja Richtung Osten verbannt, also sprich dem heutigen Irak. Und man weiß von der arabischen Literatur und geschichtlich, dass sie weit auch in die arabische Halbinsel eingedrungen sind. Man vermutet also, dass da Zusammenhänge sind. Aber das sind einige Forschungen da. Nur jetzt ergänzend, wissen Sie, Sie kennen wahrscheinlich diese goldene Moschee in Jerusalem. Das ist der Felsendom. Und wissen Sie, was im Felsendom oben auf dem Dom steht? Da steht eine Sure aus dem Koran. Und welche? Von, ganz genau, das ist die Geburtsgeschichte Jesu Christi. Und niemand weiß, wie dieser Koranvers da reingekommen ist. Und jetzt gibt es verschiedene Lehren, die meinen, dass das die Christen waren, womöglich noch vor Erscheinen des Islams, um die 400, 500. Es gibt ja diese Nabatäer, Sie haben sicher von den Nabatäer gehört, die in Petra gewohnt haben. Und die waren um die Zeit 200 vor Christus bis etwa 400 nach Christus, bevor der Islam aufkam, sozusagen auf der Schwelle an dem Römischen Reich zu Wüsten von Arabien. Und man vermutet, die haben ihren einfachen christlichen Glauben in diesen Worten formuliert und da eingetragen. Und da mal ein Tempel oder tempelähnliches Gebäude gebaut, nachdem das Volk Israel ja 70 nach Christus und endgültig 135 nach Christus aus diesem Raum verbannt wurden. Und dass man vielleicht sagt, dass das die Grundlage des heutigen Islams ist. Ich wollte nur Ihnen sagen, wo die Probleme liegen. Und ob das vielleicht mit diesem Arianismus in zusammenhängt, wollen wir offen lassen. Aber ich wollte nur andeuten, welche Probleme wir in der Mission haben in dieser Frage und daran arbeiten müssen, unseren eigenen Standpunkt genau zu verstehen, damit wir es den Moslems erklären können. Bitte. Ja, das sind verschieden, ja, ist um 600. Also es kommt darauf an, wie man es datiert. Also nicht der Aqsa-Moschee, der Felsendom. Ja, muss ein Vorbau vorher gegeben haben. Ja, ganz genau. Wie die Hagia Sophia. Das sind Ideen, Konstruktionen, denn es sind einige Probleme auch im Islam. Warum kommen so viele Titel von Jesus? Es steht immer Jesus, Sohn der Maria, der Christus. Also Christus wird akzeptiert, aber nicht als wiederum als Kind Gottes, sondern als was, das weiß, als nur als Prophet. Es steht nicht direkt, dass er Prophet ist. Für die Mission bleibt die Tatsache, dass man nicht umhin kommt, das Evangelium von Jesus Christus, dem Sohne Gottes, den Muslimen von der Pike auf zu erklären hat, damit sie die historischen und prophetischen Zusammenhänge richtig verstehen und über den Menschensohn bzw. himmlischen Gottessohn lernen können, der nicht geschaffen noch irdischen Ursprungs ist, sondern vom Himmel gesandt und Fleisch geworden. Wenn diese historisch dynamische Entwicklung der beiden Hoheitstitel im Kontext der biblisch-semitischen Offenbarung immer wieder aufs Neue unseren eigenen Glauben herausfordert, wie viel mehr Zeit und Geduld werden wir brauchen, um suchenden Muslime diese herrliche Botschaft von der Auferstehung der Toten und das ewige Leben durch Jesus Christus, unserem Herrn, vermitteln zu können. Das ist der Auftrag unseres Herrn, zu verkündigen, dass der Menschensohn auf Erden gekommen ist, um uns in das ewige Leben zu führen. Das ist das Gericht. Wer an den Sohn glaubt, der ist gerettet, und wer an den Sohn nicht glaubt, der ist verdammt. Amen.